Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir müssen reden, sagt Gott. Wir müssen endlich wieder ins Gespräch kommen. Von einem Rechtsstreit ist hier die Rede und von einer Auseinandersetzung. Man könnte auch etwas schwächer übersetzen. Gott möchte diskutieren. Er sucht den Disput. Denn für ihn geht es so nicht mehr weiter. Was habt ihr denn gegen mich, fragt er. Warum bin ich euch so egal geworden? Liebe Gemeinde, die Situation, in die Gott hinein durch den Propheten Micha damals so gesprochen hat, ist so verblüffend ähnlich zu heute. Die Menschen stehen kurz davor, Gott endgültig zu verlassen oder sie haben es schon getan. Sie sprechen nicht mehr mit Gott, beten nicht mehr, wollen gar nicht mehr hören, was er zu sagen hat. Die Menschen sind manchmal richtig genervt von Gott und von diesem ganzen frommen Zeug. Sie wollen nichts mehr mit Gott zu tun haben. Das packt Gott bei seiner Ehre. Das ist ihm nicht egal, sondern er will's wissen. Und das dürfen dann ruhig alle mitkriegen. Die Berge und die Fundamente der Erde, alle sollen Zeugen sein. Denn es geht um die Grundlagen, um die Basics, deswegen auch die Fundamente der Erde. Es geht um die Frage, hat Gott seine Zeit gehabt? Haben wir früher mal Religion gebraucht, aber jetzt sind wir da rausgewachsen? Waren wir mal eine christliche Gesellschaft oder damals ein Volk, das auf den Gott Israels vertraut? Aber haben wir die Erinnerung an Gott abgelegt wie ein altes Kleidungsstück, das nur noch für die Altkleidersammlung taugt? Und auch jede und jeder von uns persönlich, ist unser Glaube allmählich verdunstet, ohne dass wir es gemerkt haben, sodass vielleicht noch eine kleine Pfütze in unserer Glaubensschale drin schwimmt oder vielleicht auch schon gar nichts mehr. Und uns fehlt eigentlich nichts. Wenn es so ist, dann ist das Gott nicht egal. Gott liegt so viel an dir. Er möchte so gerne in Gemeinschaft mit dir leben. Und er wünscht sich, dass alle Länder nach seinen Maßstäben regiert werden. Deswegen sucht er das Gespräch. Wir müssen reden. Es wird ein schwieriges Gespräch, das ist ihm schon klar. Aber es muss sein. Das ist ihm die Beziehung zu den Menschen wert. Gott erinnert die Menschen an das, was er für sie getan hat. Deswegen heißt es hier im Predigttext, ich habe euch, das Gottesvolk, aus Ägypten herausgeführt. Ihr aber fühlt euch von mir ermüdet. Die Basisbibel übersetzt hier, ist das zu viel verlangt? Aber die Wortbedeutung ist eher, womit habe ich euch ermüdet oder belastet? Oder man könnte auch ein bisschen salopp übersetzen, womit habe ich euch denn genervt? Das hebräische Wort hier klingt außerdem sehr ähnlich wie das Wort für herausgeführt. Also ihr sagt, ich beschwere euch, ich nerve euch, ich verlange etwas von euch. Aber in Wirklichkeit ist es nicht so, sondern ich habe euch ja stattdessen herausgeführt. Ist nur ein kleiner Lautumschwung und so wird aus ermüdet herausgeführt. Ich habe euch doch befreit und beschenkt und erlöst und begleitet. Natürlich, das sagt Gott zum Volk Israel, weil das die grundlegende Geschichte dieses Volkes ist. Gott hat sie aus der Sklaverei befreit, hat sie durch die Wüste geführt, hat sie versorgt, hat ihnen ein eigenes Land gegeben. Jeder Israelit wusste das damals und weiß es heute. Ohne dieses Rettungshandeln Gottes würden wir heute noch in Ägypten schuften oder es würde uns wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Aber hat Gott nicht auch schon mehr als deutlich an uns gehandelt? Das gilt ja nicht nur das Herausführen aus Ägypten vielleicht, nur für Israel. Aber dass Gott so deutlich gehandelt hat, das gilt doch auch für das deutsche Volk oder das schweizerische oder woher auch immer du kommst. Und an dir persönlich, da hat er doch auch schon was getan in deiner Familiengeschichte und an dir selbst. Nicht genervt, sondern herausgeführt. Gott ist sich nicht zu schade, uns daran zu erinnern, wo wärt ihr denn ohne mich? Ich erinnere mich an die Aussage eines Jugendlichen, der es schwer hatte im Leben, der in der Abschlussrunde nach einer Jugendfreizeit gesagt hat, ohne euch würde ich nirgends dazugehören. Nur hier in der christlichen Gemeinschaft, da fühle ich mich akzeptiert. Ohne Gott und ohne Menschen, die wegen Gott auch mich aufnehmen, ich wüsste gar nicht, wie ich leben sollte. Und er hat das so zutiefst ernst gemeint, dass er dabei die Fassung verloren hat, als er das erzählt hat. Deswegen wird mir dieses Zeugnis für immer im Gedächtnis bleiben. Gott hat schon so viel getan. Er hat schon so viele Menschenleben verändert. Er hat getröstet und neu aufgerichtet. Und er tut das weiterhin. Wie kann sein Volk und wie können wir da von ihm genervt sein? Nein, nicht ermüdet, sondern herausgeführt hat er, nicht genervt, sondern gerettet. Und weitere Beispiele nennt Gott, was er schon alles getan hat. Was hat denn Bileam zu Balak gesagt? Und kleiner Hinweis am Rande, wer die Geschichte von Bileam jetzt nicht so gut kennt, darf sie gerne mal nachlesen. 4. Mose 22 bis 24, eine der interessantesten Geschichten des Alten Testaments. Es lohnt sich. Ich sage euch aber, was genau die Antwort war. Ich werde das Volk nicht verfluchen, sondern segnen. Denn ich muss tun, was Gott sagt. Das war die Antwort des Bileam. Ich werde dieses Volk segnen und nicht verfluchen. Und Gott hat das so eingerichtet, dass er dazu kommt, das zu sagen und den Fluch zurücknimmt. Oder nächstes Beispiel, Schittim, das ist der letzte Ort vor der Jordanüberquerung, also vor dem Einzug ins gelobte Land. Und Gilgal ist die erste Station, nachdem die Hebräer ins eigene Land gekommen waren. Gott erinnert also sein Volk nochmal daran, ich habe euch dieses Land geschenkt und auch diese entscheidende Station zwischen Schittim und Gilgal, damit ihr sicher im eigenen Land wohnen könnt. Erinnert euch doch daran, was ich für euch getan habe. Erinnert euch. Und das sagt Gott heute auch zu uns. Erinnert euch an die christlichen Grundlagen Europas. Wie seid ihr denn zu Wohlstand gekommen? Wie sind denn eure demokratische Ordnung und euer Rechtsstaat gewachsen? Doch alles aus der christlichen Gesellschaftsordnung heraus und aus dem biblischen Menschenbild, das dem Einzelnen auch so viel zutraut, den ganzen Staat von unten auf aufzubauen. Und auch du, Mensch, ganz persönlich, gibt es denn da nichts, woran du anknüpfen kannst, was Gott dir und deinen Vorfahren geschenkt und an euch Gutes getan hat? Stimmt es denn? Kannst du denn wirklich behaupten, du hast dir alles im Leben selbst erarbeitet? Oder musst du nicht zugeben, dass alles wirklich Wichtige immer nur Geschenk war? Von wem denn Geschenk, wenn nicht von Gott? Aber die Menschen, sie antworten damals wie heute, puh, da muss bestimmt ein Haken daran sein, da fordert Gott doch bestimmt was, das gibt's doch bestimmt nicht alles umsonst, Gott will doch vor allem was von uns. Was muss ich denn alles tun, damit Gott mit mir zufrieden ist und ich mir das alles verdient habe? Ich habe es jetzt umschrieben, wörtlich steht hier, womit soll ich vor den Herrn treten? Also, was verlangt er denn von mir, was soll ich ihm denn geben? Und damals wie heute gibt es diese Zerrbilder davon, was Gott von Menschen fordert, angeblich. Nämlich viel zu viel. Irgendwas, was sowieso niemand schaffen kann. Irgendwelches wirres Zeugs, abgefahrene Dinge. Ist es da nicht vernünftiger, sich erst gar nicht darauf einzulassen und lieber nichts mit Gott zu tun zu haben? Eine groteske Karikatur von einem Leben mit Gott wird hier gezeichnet. Lest ruhig nochmal nach, ihr habt ja alle den Text direkt vor euch auf dem Liedblatt. Also, soll ich denn 1000 Widder bringen? 1000 Widder, wer kann sich das leisten? Oder 10.000 Krüge Olivenöl? Also mehr, als sogar ein König sich leisten könnte. Das willst du doch, Gott, oder? So etwas, was ich sowieso nicht tun kann, was niemand sich leisten kann. Du verlangst doch bestimmt Wertvolleres, als ich es jemals haben oder geben könnte. Das geht doch gar nicht, was du forderst. Da gebe ich lieber gleich auf. Habt ihr mal eine Karikatur vielleicht von euch selbst anfertigen lassen? Ich ja. Ich bin darauf dargestellt mit vor allem viel zu großem Mund und mit krummen Zähnen und mit abstehenden Ohren. Also bin ich schon froh, dass ich in echt ein bisschen anders aussehe. Aber das ist eben eine Karikatur, ein Zerrbild. Was wir tun müssten, wenn wir an Gott glauben, das gleicht häufig auch eher einem Zerrbild als der Wirklichkeit. Hier wird so eine Karikatur gezeichnet. Es geht ja schon los mit dem Gott, der in der Höhe wohnt, also der doch ganz weit weg ist und der eigentlich sowieso nichts mit uns zu tun hat. Also wieso sollte ich überhaupt an ihn glauben? Oder hier steht auch, wie sollte ich mich vor Gott beugen? Und das Wort beugen steht jetzt in der Basisbibel nicht so übersetzt, aber wie soll ich mich ihm nahen? Wie soll ich zu ihm kommen? Wie soll ich vor ihm treten? Da steht das Wort beugen, das steht eigentlich dafür, wenn ein feindlicher Soldat einen Gegner brutal in die Knie zwingt. Also wie soll ich mich denn von Gott in die Knie zwingen lassen? Aber beschreibt das den Gott der Bibel? Will er denn sowas von uns? Und hier steht auch noch, er fordert doch immer wieder Brandopfer. Und bei den verschiedensten Opferarten, die im Alten Testament beschrieben werden, sind Brandopfer diejenigen, die ganz verbrannt werden, sodass für die Menschen nichts übrig bleibt. Bei den meisten Opferarten ist es so, dass ein Teil ganz verbrannt wird für Gott und dass aber der größte Teil für ein anschließendes Festmahl übrig ist. Nur dieses Brandopfer, das ist das, wo die Menschen gar nichts abbekommen. Deswegen steht hier, soll ich denn immer nur Brandopfer bringen, sodass ich also gar nichts davon habe? Immer nur alles für Gott, immer alles weggeben, sodass ich dann zu kurz komme? Und erst recht absurd wird es, wenn behauptet wird, dass Gott Menschenopfer fordert. Das eben gerade nicht. Wenn das auch in den Religionen der Umgebung damals, im alten Orient, wenn es da vielleicht vorkam, so doch eindeutig niemals bei den Juden. So etwas ist dem Herrn ein Greuel, das wussten alle Israeliten. Und spätestens hier, wenn das beschrieben wird, soll ich denn meinen Erstgeborenen opfern? Spätestens hier muss es allen auffallen, nein, das fordert Gott doch nicht. Daran hat er nun wirklich überhaupt kein Interesse. Und bei allem, was heute so gesagt wird, was muss ich denn alles tun, wenn ich Christ werden will? Ja, vielleicht mein Gehirn an der Kirchentür abgeben oder es geht der Kirche doch sowieso immer nur ums Geld. Gott ist sowieso nur eine Illusion, die man als aufgeklärter Mensch längst durchschaut haben müsste. Christen sehen doch immer nur ihre Sünden. Gott will die Menschen doch leiden sehen. Oder was auch sonst noch für ein Blödsinn manchmal geredet wird. Da müssten wir heutzutage doch eigentlich auch erkennen, dass das nur ein Zerrbild ist, um mit dem echten Glauben an den lebendigen Gott, den wir aus der Bibel kennen, nichts zu tun hat. Was der Bibeltext hier sagen will, der Mensch kommt nicht dadurch ins rechte Verhältnis zu Gott, dass er sich klein macht und dass er Gott eine Überfülle an Opfern zukommen lässt und dass er bescheuerte Dinge tut, an die kein vernünftiger Mensch auch nur denken würde. Sondern, das alles führt auf den letzten, auf den achten Vers hin, Mensch, es ist dir doch gesagt, was gut ist. Du weißt doch, was das Gute und Richtige ist. Nur willst du es manchmal nicht oder nicht mehr wissen und stattdessen lieber auf deinem eigenen Weg gehen. Und dafür brauchst du Ausreden, warum du Gott lieber wegschieben willst. Aber du weißt doch, was er fordert. Er fordert doch das alles gar nicht. Was Gott fordert, ist in echt nichts anderes als das, was gut ist. Was gut ist für dich, was gut ist für die Menschheit, was gut ist für die Gesellschaft. Mensch, es ist dir gesagt, was gut ist. Und das, was gut ist, das ist identisch mit dem, was gut tut, was dir gut tut. Gott möchte dir gut tun, möchte Gutes tun und möchte dir gut tun, damit es dir gut geht. Es ist dir doch gesagt, du weißt es doch eigentlich. Du weißt doch, dass Gott es gut meint mit dir. Also drei Dinge werden hier aufgeführt, die gut sind und uns gut tun. Erstens, das Rechte tun, das heißt die Macht nicht missbrauchen, Gesetze einhalten, die für alle gelten. Zweitens, Nachsicht mit dem anderen haben, wörtlich die Güte lieben. Also es heißt, freiwillig mehr tun, als vorgeschrieben ist, für andere sich einsetzen. Und drittens, das ist jetzt das Wichtigste, das ist das Ziel des ganzen Textes, bewusst den Weg mit Gott gehen, den Lebensweg gemeinsam mit Gott gehen. Das ist das, was Gott sich wünscht. Das ist das, was gut ist, das ist das, was dir gut tut, den Weg gemeinsam mit Gott gehen. Gott möchte auf deinem Lebensweg einfach dabei sein, nicht weggeschoben werden, aus welchem Grund auch immer, sondern dabei sein und mitgehen. Gott möchte in Beziehung zu dir stehen, möchte dich begleiten, dich immer wieder herausführen, nicht nerven, sondern herausführen und dich befreien, damit du leben kannst in der Freiheit der Kinder Gottes. Mensch, es ist dir gesagt, was dir gut tut, nämlich auf die Gegenwart Gottes zu achten. Achtsam sein auf den Weg mit Gott. Gott wahrnehmen in deinem Alltag und ihn hineinlassen in dein Leben. Das ist das Ziel. Das ist das, was dir gut tut. Darauf will der ganze Text raus. Deswegen fängt Gott an, mit den Menschen zu reden, um sie dazu einzuladen. Was der Herr von dir erwartet, und wörtlich heißt es hier in Vers 8, was Gott sucht, also was er sich wünscht und wonach er strebt und was er herbeiarbeitet, was Gott herbeiarbeitet, nicht wir. Das ist das, was dir gut tut, dass er mit dir sein kann, dass ihr zusammen auf einer Seite steht. Und das weißt du doch, denn es wurde dir gesagt, du hast es doch schon gehört. Es ist Zeit, dass du das an dich heranlässt und in dein Herz hineinlässt. Ein schwieriges Gespräch sieht sich Gott genötigt, mit den Menschen zu führen. Deswegen heißt das Motto dieses Gottesdienstes, wir müssen reden. Weil Gott weiß, dass es den Menschen gut tut, deswegen will er unbedingt dieses Gespräch haben. Und dieses schwere Gespräch, diese Diskussion endet gut, zum Glück. Die Karikatur verblasst, das Zerrbild hat ausgedient. Hier kommt Gott zum Vorschein, wie er wirklich ist, als dein Befreier, als dein Begleiter. Also endlich Gott und Mensch gemeinsam auf dem Weg. Und wenn es schon etwas her ist, dass du Gottes Einladung, dir gut zu tun, gehört hast, dann darfst du dich heute gerne einzeln segnen lassen und erneut die Einladung Gottes hören. Ich bin für dich da. Denn Gott selbst macht uns frei von kranker Religion, so wie sie hier beschrieben wird. Du kannst bewusst den Weg mit deinem Gott gehen, wie ein Kind, das aus Vertrauen lebt. Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Gottes Liebe kommt dir entgegen. Und so wird der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen.